Hallo ihr Lieben, ich freue mich wirklich hier zu sein und ich finde es so schade, dass ich all die Jahre in der Jugend war und ihr jetzt diesen wunderschönen Jugendraum habt und es tut mir auch ein bisschen weh, dass wir jetzt nicht mehr in der Jugend sind. Es ist so schön, euch zu sehen. Ich habe wieder so ein schönes Gefühl bekommen, als ich hier war und ich genieße es wirklich. Also vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Ich freue mich auch über das Thema, weil das Thema ist ein extrem wichtiges Thema. Nicht mit Paulus beten, aber das Gebet im Allgemeinen. Und als ich mir die Predigten angehört habe oder den Großteil der Predigten, habe ich auch über mein Gebet viel nachgedacht. Und gedacht, wie bete ich eigentlich? Warum bete ich so, wie ich bete? Und wie hat sich mein Gebet entwickelt? Hat sich da was verändert? Und da habe ich mir die Frage gestellt, kann ich mich an mein allererstes Gebet erinnern? Und ich will die Frage mal an euch geben, einfach mal zum persönlich drüber nachdenken. Könnt ihr euch an euer allererstes Gebet erinnern? Oder darüber, wie ihr zum Beispiel vor einem Jahr gebetet habt, vor 5 Jahren, vor 10, vielleicht als ihr Christ geworden seid? Ich erinnere mich dann als kleines Kind, das Gebet gebetet zu haben, sehr häufig, ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und wahrscheinlich jeden Abend. Und das habe ich nicht gebetet, weil ich so ein kleiner Goethe war, sondern weil es mir jemand beigebracht hat. Und D.A. Carson hat auf einer E21 einmal erzählt, dass es in seiner Familie eine Tradition gab, wenn es ums Gebet ging, wenn sie gebetet haben, dann haben die in so einem uralten Englisch gebetet. Das hat kein Mensch verstanden. Selbst die, die des Englischen mächtig waren, hatten große Schwierigkeiten. Und immer wenn es ins Gebet ging, gingen sie in diese altenglische Sprache. Und die Eltern haben es von ihren Eltern gelernt und die von ihren Eltern. Und die Kinder dachten, so betet man, so redet man mit Gott. Und es ist immer wieder erfrischend, wenn wir frisch bekehrte Menschen in der Gemeinde haben, die nicht aus einem gläubigen Hintergrund kommen, dann ist es immer wieder spannend zu hören oder mit ihnen zu reden und zu sehen, wie reden sie über den Glauben? Wie beten sie? Und häufig ist das wirklich irgendwie was anderes als das, was wir kennen. Und mit der Zeit ist es häufig so, dass dann so das Vokabular der Gemeinde angeeignet wird. Man kennt die Wörter, die man betet. Man weiß, was damit gemeint ist. Und irgendwie klingt das dann alles so ungefähr gleich. Und Vorbilder prägen nicht nur unsere Sprache, sondern Vorbilder prägen auch unser Verhalten, wie wir Dinge wahrnehmen. Und die Essenz unseres Glaubens, das Gebet. Und wir sind heute wieder hier, um uns einem Vorbild zu widmen. Und dieses Vorbild ist wie ein Held für uns. Paulus ist so der, wenn man sagt, wer ist deiner Meinung nach der größte Missionar? Gut, Leute, die sich viel mit Missionaren beschäftigen, werden vielleicht mehr im Repertoire haben. Aber die meisten werden sagen, Paulus. Paulus war so der Missionar. Diese Missionsreisen des Paulus, was da losgegangen ist. Und deswegen ist er für uns wie ein Held. Und wenn du viel aus den Gebeten des Paulus gelernt hast in dieser Gebetsreihe, dann nimm es dir doch zu Herzen, dir auch mal die anderen Helden anzuschauen, die wir in der Bibel haben und die gebetet haben, sie als Vorbilder zu nehmen. Wie wär's mit David? Wie wär's mit Daniel oder Jesus? Studiere ihre Gebete und du wirst einen Schatz entdecken und weiter wachsen in deinem Gebet. Die Welt hat auch Helden, deren Namen sind Herkules, Superman, Spider-Man und Tarzan. Und das sind Helden, weil sie besondere Kräfte haben. Alles fiktive Kräfte. Aber unsere Helden, unsere Glaubenshelden haben eine Kraft, die nicht fiktiv ist. Eine Kraft, auf die jeder Christ Zugriff hat, die keinem vorenthalten ist. Und in Epheser 6 lesen wir, wie ein voll ausgerüsteter Christ mit der Waffenrüstung umgeht. Und da steht, wir sollen die Waffenrüstung ergreifen und dann, nachdem alle Elemente der Rüstung beschrieben werden, in Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet. Wie wandeln wir in der Waffenrüstung? Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das Ergreifen der Waffenrüstung ist ein Akt des Gebets, des Flehens und der Fürbitte für die Heiligen. Das sind alles Elemente des Gebets. Also sehen wir, das Gebet durchdringt deine persönliche Beziehung zu Gott. Und deswegen freue ich mich heute auch, dass wir ein weiteres Gebet des Paulus betrachten können. Und bevor wir in die Textbetrachtung selbst gehen, ein bisschen Kontextarbeit. Dadurch, dass wir vorher so eine Reihe haben über Kontext ist King, darf das natürlich nicht fehlen. Und ihr habt Glück, dass Lukas letzte Woche über Epheser 1 gepredigt hat, weil das war schon ein großer Teil meiner Kontextarbeit. Deswegen konnte ich die Predigt um eine halbe Stunde kürzen und habe leider keine Chance mehr, Max Wolfsteiners ewigen Predigtlängenrekord zu brechen. Vielleicht schaffe ich noch die kürzeste Predigt. Ja, Spaß beiseite. Also was für diejenigen, die jetzt nicht da waren, im Gebet von Paulus in 1. Epheser ging es ganz grob darum, wer sind wir in Christus? Wir sind Errettete aus dem Tod. Wir sind Erben des Himmels. Es ist deine Position, wenn du ein Kind Gottes bist. Gott ist mit der überragenden Größe seiner Kraft in dir wirksam. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Eine überragende Kraft. Ich wünschte, ich könnte in eure Herzen hineinsehen und sehen, was eure Reaktion auf diese Aussage war. Wenn wir in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs weiterschauen, kann man das runterbrechen auf die Aussagen: Du bist erwählt in Christus, du bist erlöst in Christus, du bist Erbe in Christus. Dir steht die überragende Größe der Kraft Gottes zur Verfügung. Du hast das neue Leben in Christus und wir sind ein Leib und haben Einheit in Christus. Und dieses Thema, diese Betrachtungsweise durchzieht die ganze Bibel. Die Bibel ist voll mit Versen, die zeigen, wer wir in Christus sind und wozu wir als Christen imstande sind. Ich nenne euch ein paar Beispiele. Johannes 14, Vers 12. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Richter 5, 31. So müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr, die aber ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Jesaja 40, 30. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte 1, 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Wie war deine Reaktion letzte Woche? Wie denkst du jetzt, nachdem ich diese Verse gelesen habe, nach über diese Verse? Was denkst du darüber? Was wäre eine ehrliche Reaktion, wenn man diese Verse liest? Wir müssten uns fragen, wo ist diese Kraft? Wo ist sie denn in meinem Alltag? Wo ist diese Kraft, wenn ich täglich in Sünde falle? Wo ist diese Kraft in unseren Gemeinden, in denen so viele Christen einfach nur Konsumenten sind? Wo ist die Kraft, wenn doch Jesu Befehl lautet, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen? Wie viele von uns sind denn kraftvolle Arbeiter im riesigen Erntefeld dieser Welt? Wer an Jesus glaubt, wird größere Dinge tun als Jesus selbst. Okay, schaue ich mal, was ich für große Dinge getan habe. Vielleicht schaue ich doch lieber auf Paulus oder Mose oder auf irgendeinen großartigen Missionar. Gelten diese Verse nicht für mich? Die ihn lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Oder ist es nicht so, dass wir morgens wie saure Gurken sind und ausrasten, wenn uns jemand dumm kommt im Verkehr? Uns wird gegeben, was wir reden sollen, wenn wir in Bedrängnis sind. Wie oft halten wir selbst in den entspanntesten Situationen einfach die Klappe und entschuldigen uns, wir wissen nicht, was wir sagen sollten. Gilt das nicht? Ihr werdet das sagen, was ihr sagen sollt? Ist es nicht merkwürdig, dass da von dieser Kraft die Rede ist, die in uns ist? Die Kraft, die Jesus höchstpersönlich von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft, und wir sind ein Haufen von Faulpelzen und Schwächlingen. Und sobald wir mal etwas getan haben, müssen wir uns vor lauter Erschöpfung erst einmal 3 Wochen Urlaub nehmen. Kennt ihr das? Ich kenne das. Und auf Open Doors gab es in der letzten Woche ein Zitat. Einige hier aus der Jugend haben es geliked. Vielleicht kommt es euch bekannt vor, von einer Daya aus dem Iran. Dort sagt sie, wenn mehr Menschen in den Gemeinden mitarbeiten würden, würde der größte Teil der Gesellschaft an Jesus glauben. Ob die Aussage stimmt, darüber lässt sich diskutieren, aber es zeigt, dass man ein Problem in unserer Zeit wahrnimmt, das ziemlich sichtbar ist. Irgendwie stimmt die Balance nicht zwischen dem, was die Bibel über die Kapazität von uns Christen sagt und was nachher dabei rauskommt. Und in diese Situation spricht dieses Gebet des Paulus. Und wenn man jetzt erstmal in Epheser 3 den 20. Vers als allererstes betrachten würde und so aus dem Kontext reißt, wie ich gerade eben die ganzen Verse, die ich euch vorgelesen habe, da heißt es in Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, würde jeder unterschreiben bis hierhin, klar, wir wissen alle, Jesus kann weit über die Maßen mehr tun oder Gott, als wir bitten oder verstehen. Und dann kommt der Teil, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Sie wirkt. Das heißt nicht, sie wirkte, sie wird wirken, sondern sie wirkt jetzt Präsenz in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Es ist nicht verwunderlich, wie man über diese Verse drüber lesen kann, wenn es um diese krasse Kraft geht, die in jedem Christen drin ist und nicht stutzig wird, wo sie bleibt. Manchmal motivieren wir uns da auch noch gegenseitig damit. Und es sind auch beliebte Verse im Lobpreis, die auf den Herrn Haaren fahren auf wie Adler. Und ich klebe am Boden und kriege meinen Arsch nicht hoch. Oder wir denken, ja, es gibt so Menschen. Ich kenne jemanden. Paulus, Petrus, Märtyrer, Georg Müller, Spurgeon, Jonathan Edwards, John Piper, das sind solche Leute. Die fahren auf wie Adler, die gehen auf wie die Sonne, die haben eine Reichweite. Aber ich? Dabei sind das keine exklusiven Verse, die nur für Paulus geschrieben sind oder einen kleinen Elitekreis, sondern sie richten sich an dich. Glaubst du diese Verse? Und wenn du das tust, dann lebst du in einem merkwürdigen Spannungsfeld. Wo ist die Power? In deinem Leben? Wo ist sie in meinem Leben? Würde ich davon nicht etwas mehr mitbekommen? Würde von dieser Power nicht ein bisschen mehr rausfließen aus mir? Würde ich nicht so vor Kraft strotzen? Warum besteht die typische Gemeinde aus fast nur Zuschauern? Warum tun wir uns so schwer damit rauszugehen und diese Kraft und in dieser Kraft, die uns gegeben ist, Gott zu verkündigen? Warum haben wir Menschenfurcht? Und diese Frage, die stellen wir uns, wenn wir darüber nachdenken. Und das Interessante am Epheserbrief ist, dass er sehr viele kausale Adverbien hat. Das sind Wörter wie zum Beispiel deshalb, damit, darum. Und diese Wörter zeigen eigentlich, dass es eine Reihenfolge gibt oder einen Prozess, der stattfindet innerhalb des Briefes. Wir hatten das ihr hattet das letzte Woche in Epheser 1 und genauso zieht sich das durch im Epheserbrief, dass eins auf dem anderen aufbaut. Das heißt, wenn wir den Epheserbrief betrachten, dann sehen wir, es findet ein Prozess statt. Paulus zeigt in den ersten 3 Kapiteln auf, wer wir sind in Christus. Es ist sozusagen ein Augenöffner, dass wir mal sehen, in welcher Position wir stehen. Und jetzt kommen wir dazu, dass Paulus ins Gebet geht. Paulus geht ins Gebet und ich möchte euch den Abschnitt vorlesen. Epheser 3, Abvers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge und die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Was für ein Gebet. Habt ihr gemerkt, den Aufbau? Deshalb, damit. Hier findet etwas statt. Innerhalb des Gebets, das Paulus betet. Und wie beginnt alles? Deshalb. Warum deshalb? Weil ihr in dieser Position seid. Weil ihr in dieser Situation steht. Beuge ich meine Knie. Und dieses Beugen der Knie zeigt, dass Paulus in das Gebet in einer Haltung der Ehrerbietung geht. Genauso wie er die Situation des Menschen beschreibt, des Christen beschreibt, wer er ist und die Position des Christen in Gott oder in Jesus kennt, so kennt er Gott. Er kennt seine Macht. Er weiß, was er kann. Er weiß, dass er der Herrscher ist, der alles gibt und alles nehmen kann. Vers 15 lesen wir, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Was heißt das? Ich habe erst gedacht, was hat das hier in dem Gebet zu tun? Und der Name eines Geschlechts, der war zu biblischen Zeiten die Identität, die du hattest. Wir kennen das zum Beispiel, wenn du aus dem Geschlecht Levi warst, dann konntest du ein Levit werden, wenn du ein Mann warst. Wenn du aus dem Geschlecht Aarons warst, dann konntest du sogar Priester werden. Aus anderen Geschlechtern nicht. Wir haben aber ein höheres Privileg, als zum Geschlecht der Leviten oder Aarons zu gehören. In 1. Johannes 3, Vers 1 lesen wir, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Unser Geschlechtsname heißt Kinder Gottes. Und so kommt Paulus vor den Herrscher, beugt sich und gleichzeitig weiß er, das ist mein Vater, vor den ich jetzt trete. Und er bittet ihn. Er bittet ihn zu geben nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Warum Reichtum seiner Herrlichkeit? Wir finden in der Bibel verschiedene Reichtümer Gottes. Wir finden den Reichtum seiner Güte. Wir finden den Reichtum seiner Geduld. Wir finden den Reichtum seiner Langmut, seiner Gnade. Was ist der Reichtum der Herrlichkeit? Warum gerade hier und nicht der Reichtum der Gnade? In Römer 9, Vers 23 wird das klarer, da kommt das nämlich auch vor, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er vorher zur Herrlichkeit bereitet hat. Wo Gott aus dem Reichtum an Herrlichkeit gibt, da entsteht Herrlichkeit. Wo Gott aus diesem Reichtum gibt, da wird er verherrlicht. Und da, wo Gott verherrlicht wird, da ist auch der Reichtum seiner Herrlichkeit, da ist auch diese Kraft. Und es geht nicht um irgendeine Stärkung, sondern gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Und hier sehen wir den Fokus dieser Stärkung, dieser Kraft. Und damit legt Paulus auch den Finger in die Wunde der Epheser, auch in den Finger in die Wunde unserer Zeit. Wo liegt denn der Fokus unserer Kraftanstrengungen häufig? Ist es nicht eher so, dass unsere Gesellschaft eher darauf bedacht ist oder Dinge anbietet, die alle, wo es um die äußere Kraft geht? Der äußere Mensch soll stark werden. Der äußere Mensch soll leistungsfähig sein. Der äußere Mensch der soll das alles schaffen und die Angebote werden darauf geschneidert. Aber was ist mit dem inneren Menschen? Was ist mit dem inneren Menschen? Was ist mit den inneren Menschen in unserer Gesellschaft, wo es ja so viele Burnouts gibt, so viele psychische Erkrankungen? Der Fokus liegt nicht auf dem inneren Menschen. Und die Welt hat kein Angebot zur Stärkung des inneren Menschen, weil der innere Mensch gestärkt wird durch den Geist Gottes. Und dieses Bild, das er dann verwendet, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, in Vers 17, das ist direkt damit verknüpft. Das ist die Art, das ist das, wo unser innerer Mensch mit Christus in Kontakt kommt. In unserem inneren Menschen, da wohnt Christus. Und da ist die Bibel auch voll von diesen Bildern. 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit, wieder der Reichtum der Herrlichkeit, dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch. Und da wird einiges klar, wenn wir das lesen. Und welche Kraft geht es da? Und so bekommen wir schon einen Eindruck davon, was in Vers 20 gemeint ist. Die Kraft, der Reichtum der Herrlichkeit ist Christus in euch. Johannes 15, Vers 7, Vers 2, da sagt Jesus selbst: Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das ist ein sehr bekanntes Gleichnis. Und Vers 8 heißt es dann später: Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Merkt ihr, wie die Dinge zusammenfassen? Die Verherrlichung Gottes, Christus in uns und die Kraft. 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm. Wieder dieses Bild. Hin zur Kraft der Erfüllung, damit der Name des Herrn in euch verherrlicht werde. Diese Kraft ist eine zielgerichtete Kraft. Jesus gibt Kraft zu seiner Verherrlichung. Und wenn neben Jesus, der in mir lebt, andere Dinge verherrlicht werden, würde die Kraft meiner eigenen Verherrlichung dienen. So kann man auch Johannes 15 besser verstehen. Und auch oft die Kraftlosigkeit, die in mir ist. Ich bringe ein bisschen Frucht. Aber es ist so anstrengend oder schwierig und ich fühle mich so kraftlos. Aber was passiert? Ich bin in Jesus und er nimmt mich nicht weg, sondern er nimmt mich, um mich zu reinigen. Er nimmt mich, um mich ganz zu machen. Und wie ihr seht, ist das Bild des inneren Menschen als Wohnung Gottes sehr häufig in der Bibel vorhanden. Und auch viele Prediger und Theologen nutzen dieses Bild, weil es so anschaulich ist. Und ich habe jetzt von John MacArthur ein Bild gefunden, das ich übersetzt habe und mit euch teilen möchte. Dein Herz ist wie ein Haus. Christus kommt in dein Leben. Du bist gerettet und er ist im Haus. Aber er findet Chaos darin. Wenn du ein Christ wirst, dann war das nicht das Ende, das war der Anfang. Dann fängt Jesus an, das Chaos aufzuräumen. Er fängt an dir zu arbeiten. Und das ist normalerweise schmerzhaft. Also geht der Herr zuallererst in die Bibliothek. Die Bibliothek ist das Gehirn und die Bibliothek ist der Kontrollraum. Und er schaut sich das ganze Zeug im Regal an und findet Müll, Abfall, Dreck, Böses. Alles, was in dieses Gehirn hineingepumpt wurde, ist schlechtes Zeug. Also sagt der Herr, nun, wir müssen diese Bibliothek verbrennen und eine neue aufbauen. Nehmt den ganzen Müll raus. Also räumt er die Bibliothek aus. Und was glaubst du, womit er sie ersetzt? Genau. Alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Ergänzung Philipper 4, Vers 8. Bring das Wort Gottes in deine Bibliothek hinein. Dann geht der Herr ins Esszimmer. Das Esszimmer ist der Ort der Begierden. Und er sagt, ich will sehen, worauf deine Begierden abzielen. Oh, das ist es, was du begehrst. Du begehrst die Befriedigung des Fleisches, der Lust. Du bist geldgierig, prestigehungrig, hochmütig. Also sagt der Herr, wir müssen all das Zeug loswerden und dich mit den rechtschaffenden Dingen ernähren. Also räumt er das Esszimmer aus. Dann geht der Herr ins Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist der Ort, an dem man Gemeinschaft hat. Das ist der Ort, an dem man teilt und das ist der Ort, an dem man Jesus zurücklässt, wenn man ihn vernachlässigt. Es ist so, als ob du Besuch hast, ihn in dein Wohnzimmer setzt und den ganzen Tag nicht ins Wohnzimmer gehst. Und der Herr ist im Wohnzimmer und sagt, sag mal, könntest du mal vorbeikommen? Ich bin hier jeden Morgen und den ganzen Tag über und irgendwie kommst du nie vorbei. Können wir ein wenig Zeit miteinander verbringen? Ich will deine ungeteilte Gemeinschaft. Also räumt er das Wohnzimmer ein bisschen auf und du kommst rein und verbringst Zeit mit ihm. Dann geht der Herr hinunter in die Werkstatt. Er sieht Talente, er sieht Fähigkeiten, die alle dazu dienen, Spielzeuge herzustellen. Der Kerl hat nichts anderes als Spielzeug gemacht. Jesus sagt, lass uns das loswerden und Dinge für das Reich Gottes bauen. Er räumt alles auf. Plötzlich kommt ein furchtbarer Geruch aus dem Schrank. Es stinkt einfach furchtbar. Der Herr sagt, was ist das für ein Schrank da drüben? Du sagst, hör mal, können wir nicht den Schrank in Ruhe lassen? Ich habe dir alles gegeben. Das ist mein einziger Schrank. Das ist das Einzige, was noch übrig ist. Mehr verlange ich nicht, nur diesen Schrank. Nun, je sauberer das Haus ist, desto schlimmer riecht es. Das sind die versteckten Dinge in unserem Leben, die wir nie wirklich aufgeben wollen. Jesus sagt, aber es ist noch nicht vorbei. Ich kann mich nicht niederlassen und zu Hause sein, bis ich den Schrank sauber gemacht habe. Paulus schreibt, Galater 4, Vers 19, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Davor sagt er, damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja, vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Was auffällt in diesem Abschnitt ist, oder auch in dieser Geschichte, was passiert hier? Wer handelt? Jesus ist derjenige, der handelt. Jesus ist der, der aufräumt. Jesus ist der, der uns auf Dinge aufmerksam macht. Und wenn Jesus uns auf Dinge aufmerksam macht, dann ist das etwas, was wir vielleicht im ersten Moment nicht loslassen wollen. Aber er ist so gnädig und gütig, dass er immer wieder zu uns kommt und sagt, mein Kind, ich helfe dir dabei. Es ist nicht deine Kraft. Du musst nicht aufräumen. Ich räume bei dir auf. Ich stärke dich mit Kraft. Vers 18 geht's weiter. Wenn du in Jesus gewurzelt bist, dann wirst du immer mehr in der Erkenntnis wandeln und immer mehr seine Liebe sehen, spüren und erleben. Eine Liebe, die alles übersteigt. Und Paulus betet, dass die Epheser, dass die Christen gewurzelt werden in Christus. vielleicht in dem Bild zu sehen, dass wir innige Gemeinschaft mit Jesus haben. So wie es vorhin mit der Waffenrüstung war, indem wir alle Zeit beten, indem wir alle Zeit, egal was wir tun, mit Christus verbunden sind, zu ihm kommen und alles bei ihm ablegen. Vers 19 geht dann noch weiter. Dann wirst du erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Wenn die Rebe gesäubert ist, wenn das Haus leer ist, dann füllt Christus es auf mit seiner Liebe, mit Erkenntnis. Dann wird die Wohnung gefüllt bis zur ganzen Fülle Gottes. Die ganze Fülle Gottes. Da ist nichts Stinkendes mehr. Und das ist das, was wir als Vision vor uns sehen, was so ein schöner Gedanke ist, die ganze Fülle Gottes zu haben in Kraft. Und wenn wir diesen Prozess sehen, der hier geschehen ist, die Knie beugen, Gott zu bitten, der alles tun kann, dass er unseren inneren Menschen stärkt, dass er in uns ganz zur Fülle kommt, dass seine Fülle uns ganz erfüllt, dann ist Vers 20 auch kein Wunder mehr. Dann sehen wir, dass da wirklich eine Kraft ist, die in uns wirkt, eine liebevolle Kraft. Eine Kraft, die nicht zerstört, sondern die sanftmütig säubert. Jesus nimmt nicht die Rebe und schrubbt die sauber. Manchmal tut's weh, aber er zerstört sie nicht dabei, sondern eine Rebe, wenn ich die zerdrücke, ist sie kaputt. Wenn er sie säubert und wieder an sich dranfügt, ist sie sauber. Aber er fasst sie so an, dass sie nicht dabei kaputt geht. 2. Korinther 4, Vers 6. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Womit Paulus sein Gebet schließt, ist, dass die ganze Fülle Gottes in den Herzen seiner Kinder ist und dadurch Ehre und Verherrlichung Gottes zutage tritt. Amen. So sei es. Das Gebet ist gesprochen. Was jetzt? Was passiert jetzt, wo das Gebet vorbei ist? Kehre ich jetzt zurück in mein Leben mit meinen gestärkten inneren Menschen? Was ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Wenn wir jetzt in Kapitel 4 schauen, geht es wie weiter? So. Also es geht weiter. Es baut wieder auf, kausale Adverbien. So ermahne ich euch nun, ihr Gebundenen im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. In dem, und dann geht's bis zur Waffenrüstung Gottes weiter. Jetzt kommt der Teil, wie man der Berufung würdig wandelt. Aber erinnert euch, es gibt eine Reihenfolge in diesem Brief. Die Erinnerung, wer wir Christen sind. Das Gebet, mehr Lehre darüber, wer wir in Christus sind. Mehr Gebet. Und mit der Lehre und mit dem Gebet arbeitet Jesus an deinem inneren Menschen. Er räumt auf und lässt deine Wohnung nicht leer, sondern er füllt sie auf. Mit Epheser 4 bis 6. Und hier passiert etwas, was auch sehr typisch für Paulus ist, wenn ihr mal Paulus Briefe liest. Paulus geht von der Lehre im Gebet zur Pflicht. Vom Prinzip zur Praxis, von der Stellung zum Wandeln. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil ihr erinnert euch vielleicht, Johannes in seiner Offenbarung, was er als Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, an die Epheser schreibt. Und zwar, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben. Und das ist das, was passiert, wenn man Jesus im Wohnzimmer sitzen lässt. Man verlässt die erste Liebe. Aber was kommt zuerst? Die Unterweisung, die Erkenntnis, das Gebet. Und wenn die Kraft Gottes dann in uns wirkt, wenn wir sie sehen, wenn er uns diese Kraft gibt, dann können wir voller Kraft weitergehen und die Dinge tun, die er für uns vorbereitet hat. So, irgendwie sind meine Blätter durcheinander gekommen. Aber das war es auch schon im Grunde genommen. Ich denke, es ist klar, dass jeder von uns in diesem Wechsel steht zwischen Kraftlosigkeit und Kraft. Aber wenn du in einer Situation bist, wo du keine Kraft hast oder in einer Phase, die auch lange dauern kann, dann sei dir gewiss, es ist eine überragende Kraft in dir da, die dir zur Verfügung steht, die Gott in dir ist, die Jesus in dir ist. Und du kannst jederzeit zu ihm kommen und ihn bitten, diese überragende Kraft auf dich, in dir wirksam werden zu lassen, damit du gereinigt werden kannst, damit du zur ganzen Fülle gelangst.